the major problem with European defense is that it doesn't exist.
Ja, das mal ein Satz, der es wirklich auf den Punkt bringt. Die EU ist in Sachen Verteidigung komplett abhängig von der NATO und von den USA. Und auch die sehen Europa nicht wirklich als eigenständigen geopolitischen Player in der Welt.
The basic reality is that NATO in some ways still operates as if there's not a European Union.
Es ist immer noch so, dass die NATO so agiert, als gäbe es keine Europäische Union. Als bestünde Europa aus all diesen verschiedenen souveränen Staaten. Und die Aufgabe der NATO bestünde darin, sie alle zu einer kohärenten Streitmacht zu verknüpfen. Jedes europäische Land verfolgt seine eigenen nationalen Verteidigungsinteressen, die natürlich Europa berücksichtigen. Aber es gab da in den letzten Jahrzehnten oder auch seit Ausbruch des Kriegs keinen Fokus darauf, gemeinsam zu investieren, gemeinsam Streitkräfte aufzubauen, sodass Europa ohne ein Außen, ohne die USA agieren kann. Heute hängt die europäische Verteidigung und Sicherheit vollkommen von der Fähigkeit und Bereitschaft der USA ab, diese zu garantieren.
Max Bergmann, mit dem wir später noch sprechen werden, ist Direktor des europäischen Programms des US-amerikanischen Thinktanks CSIS und spezialisiert auf das Thema Verteidigung. Als ehemaliger Staatssekretär des früheren US-Außenministers John Kerry verfolgt er die Entwicklungen auf dem europäischen Kontinent schon lange. Und er fragt sich, genau wie wir das heute tun, wie ließen sich die Kooperationen in Sachen Sicherheit in Europa ausbauen? Was ist schon da und was fehlt?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke. Hallo. Europas Sicherheit. Ein Zwerg in der multipolaren Welt. So haben wir diese vorerst letzte Ausgabe unserer EU-Reihe hier im Weltzeit-Podcast genannt. Und um gleich zu Beginn mal eine Idee davon zu bekommen, woran es im konkreten Austausch in Europa so mangelt, wenn man hier denn mal zusammenarbeitet in Verteidigungsfragen, hier ein paar Einschätzungen, die Axel Schröder eingesammelt hat. Er hat die internationale Enhanced Forward Presence der NATO in Litauen besucht. Hier üben Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland, Kroatien, den Niederlanden, Norwegen oder Polen mit dem Iron Wolf-Manöver den Ernstfall. Ja, und was es hier braucht, um sich gut zu koordinieren? Die erste Antwort kommt von dem Deutschen Lars Neitzel, der vor Ort der Kommandeur ist.
Kann sich das vorstellen wie ein Musikorchester, wo sie unterschiedliche Instrumente haben, die ineinander greifen. Am Ende müssen alle Instrumente zur richtigen Zeit den richtigen Ton treffen, damit ein vernünftiges Musikstück dabei rauskommt.
Voraussetzung dafür ist, dass sich die multinationalen Verbände verstehen, dass sie eine gemeinsame Sprache sprechen. Fragt man deutsche Soldatinnen und Soldaten, haben die Deutschen hier noch Nachholbedarf?
Bei den Deutschen ist das Problem, wir sprechen relativ selten und schlecht Englisch, sind dadurch gezwungen, hier deutlich mehr Englisch zu sprechen, werden dadurch auch besser. Bei den anderen Nationen merkt man, dass die viel, viel mehr mit der Sprache zu tun haben, denen fällt es einfacher.
Da sind beispielsweise Skandinavier uns doch den einen oder anderen Schritt voraus. Das merkt man tatsächlich hier im täglichen Umgang, dass im Bereich der Sprache andere Länder einfach ein bisschen schneller und besser sind, als wir das sind, im Querschnitt.
Zum guten Zusammenspiel braucht es aber nicht nur flüssiges Englisch, also die Amtssprache in multinationalen Verbänden, sondern idealerweise auch Funkgeräte, die auf gleicher Frequenz senden und mit der Verschlüsselungstechnik der Verbündeten kompatibel sind.
Da sind wir schon einige gute Schritte vorangekommen, aber wir sind noch lange nicht da, dass man sagen kann, das funktioniert absolut friktionsfrei und jederzeit kann jeder mit jedem ohne irgendwelche Herausforderungen sprechen.
Für die eingesetzten Waffensysteme gilt, auch um die heimische Rüstungsindustrie zu unterstützen, kämpfen europäische Armeen auch im Verbund mit unterschiedlichen Maschinengewehren, setzen unterschiedliche Panzer, Lkw oder Haubitzen ein. Dazu kommen unterschiedliche Befehlsstrukturen und unterschiedliche militärische Prinzipien.
Jede Nation hat ein teilweise anderes Mindset, andere Herangehensweisen. Aber grundsätzlich im System NATO funktioniert das Zusammenarbeiten. Jeder weiß um seine Stärken und Schwächen, weiß aber auch die Stärken und Schwächen der Verbündeten, damit umzugehen oder das einzusetzen. Und wir ergänzen uns hier relativ gut.
Es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß, mit den multinationalen Kräften hier auszubilden, zu üben, sich auszutauschen und hier dann auch eine Art Kohäsion halt zu schaffen. Und dann halt auch zu wissen, okay, wenn jetzt hier was passieren sollte, kämpft man halt mit denen Seite an Seite.
Man kennt sein Gegenüber, lernt die Kräfte teilweise auch persönlich besser kennen, tauscht sich auch in der dienstfreien Zeit untereinander aus, Freundschaften entstehen. Also das Zusammenarbeiten hier funktioniert und macht sogar Spaß.
Die Zusammenarbeit funktioniert also mehr oder weniger reibungslos bei den multinationalen Kooperationen unter dem Dach der NATO. Ansonsten sieht es etwas mau aus in der EU. Da passt vieles nicht zusammen, obwohl das ja irgendwann durchaus mal im Gespräch war, eine europäische Verteidigungsgemeinschaft zu gründen. Das war Anfang der 1950er Jahre. Diese Idee, die scheiterte damals allerdings am Widerstand Frankreichs und seitdem, so hat man den Eindruck jedenfalls, kocht jedes Land in Sachen Verteidigung irgendwie sein eigenes Süppchen und verlässt sich eben im Ernstfall auf die NATO. So kann es jetzt aber nicht mehr weitergehen. Diese Erkenntnis, die hat sich spätestens seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine durchgesetzt. Die Frage ist aber, wie denn dann? Markus Pindor mit einer Zusammenfassung des Status quo.
Taormina 2017 G7-Gipfel. Spätestens bei diesem Treffen der westlichen Industrienationen wird klar, gemeinsame Beschlüsse gibt es mit dem damaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump wohl erstmal nicht. Auch wenn der amerikanische Präsident seine Gipfelteilnahme als großen Erfolg verkauft.
Es war ein enorm produktives Treffen. Ich habe die Beziehungen zu den anderen Staaten stärken können. Zusammen mit unseren Partnern haben wir eine historische Woche abgeschlossen.
Die anderen Gipfelteilnehmer sehen das anders, denn es ist klar, dass Trump die Bündnissysteme der USA nicht als politisches Guthaben, sondern als Bürde versteht. Ein großes Problem für die Europäer, denn die USA haben bisher mit ihren militärischen Mitteln einen großen Teil der Abschreckung auf dem europäischen Kontinent gestemmt.
Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt.
So die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel ein paar Tage später auf einer Wahlkampfkundgebung. Eigentlich wäre es schon damals an der Zeit für eine Zeitenwende in der EU gewesen. Die Einsicht, dass Europa in Zukunft sicherheits- und verteidigungspolitisch auf eigenen Füßen stehen müsse, gab es jedenfalls. Jean-Claude Juncker, damals Präsident der Europäischen Kommission, forderte eine funktionierende Verteidigungsunion bis 2025. Und wenn der französische Präsident Emmanuel Macron heute von einem Europa, das schützt, spricht, dann führt er diesen Gedanken fort. Die strategische Autonomie Europas, die es laut ihm anzustreben gilt und die er vor kurzem auf einer Reise nach China erwähnte, stößt allerdings weder in Deutschland noch in Polen und den baltischen Staaten auf viel Gegenliebe. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen dazu.
Was die Entwicklung von Macron anbelangt, hatte sie einen gewissen Tiefpunkt auf seinem Rückflug von seinem Besuch in Peking, wo er ja ein Interview gegeben hat, in dem er die USA geradezu als Gefahr für Europa dargestellt hat und das Ziel definiert hat, dass Europa nicht zum Vasallen der USA werden dürfe. Besonders ja unverständlich vor dem Hintergrund, dass der russische Krieg gegen die Ukraine die USA ja zurückgebracht hat als faktisch, als die europäische Sicherheitsmacht. Und die USA zeigt sich als der notwendige Geber europäischer Sicherheit. Darum war dieses Reden so gegen die Wirklichkeit.
Eine Wirklichkeit, in der die Osteuropäer die USA als wichtigsten Garant ihrer Sicherheit sehen und deshalb alles ablehnen, was nach einer Abkopplung von Amerika aussieht. So sieht es die Politikwissenschaftlerin Jana Poljerin vom Think Tank European Council on Foreign Relations. Statt von europäischer Autonomie spricht sie deshalb lieber von strategischer Handlungsfähigkeit.
Ich glaube aber, dass es trotzdem einen gemeinsamen Boden gibt in tatsächlich ganz Europa, wenn es um die Idee strategischer Autonomie geht. Und wenn wir es vielleicht nicht strategische Autonomie nennen, sondern strategische Handlungsfähigkeit oder europäische Handlungsfähigkeit. Es geht also darum, dass die Europäer in dieser sich verändernden internationalen Welt kein Spielball werden von anderen Mächten, sondern selbstbestimmt handeln können. Und es geht auch darum, wie wir in der Pandemie gesehen haben, die kritische Abhängigkeit von manchen Ländern in entscheidenden Bereichen zu reduzieren, weil sie eben ja tatsächlich gefährlich ist für unsere Sicherheit.
Geschehen ist in den vergangenen Jahren allerdings wenig, um diese Abhängigkeiten zu verringern. Wie so oft mangelt es in der europäischen Realität nicht an Absichtserklärungen und Plänen, sondern an deren konkreter Umsetzung. Es gibt einen jährlichen Bericht über die europäische Verteidigungslandschaft. Es gibt einen Fördertopf der Kommission, mit dem gemeinsame Rüstungsforschung unterstützt werden soll. 2009 wurde im Vertrag von Lissabon das Ziel einer schrittweisen Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik formuliert. Und schon 1999 wurde eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik beschlossen, die die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, kurz GASP, flankieren soll. Die permanente strukturierte Kooperation in Verteidigungsangelegenheiten, kurz PESCO, gibt es inzwischen seit dem Jahr 2017. Aber all diesen Initiativen ist gemein, dass sie von der politischen Initiative der Mitgliedstaaten abhängig sind. Der politische Wille ist entscheidend, nicht das institutionelle Korsett, sagt der Politikwissenschaftler Thomas Risse von der Freien Universität Berlin.
Mit PESCO haben Sie einen Rahmen, in dem Sie sehr viel machen können. Aber dazu brauchen Sie einen politischen Willen. Sie brauchen den politischen Willen der wichtigen EU-Mitgliedstaaten dazu. Das heißt Frankreich, Deutschland, Sie müssen Osteuropa, Mittel- und Osteuropa mitnehmen, Sie müssen Italien mitnehmen und natürlich Skandinavien auch. Wenn wir diesen politischen Willen zusammen haben, dann können Sie mit PESCO alles machen.
PESCO hat den Vorteil, dass sich individuelle Koalitionen der Willigen in Bezug auf jegliche militärische Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Union bilden lassen. Zum Beispiel auf dem Gebiet der Rüstungskooperation. Das tut dringend Not. Die Europäer müssen effizienter eigene Waffensysteme bauen und kostengünstiger Waffen einkaufen. Der Außenpolitik-Experte der Union, Röttgen, versteht PESCO nicht als abschließende Lösung, aber als ein Ausgangspunkt europäischer Verteidigungszusammenarbeit.
Wenn es um das Militärische geht, geht es darum, dass eine Interoperabilität der nationalen Armeen hergestellt werden muss. Wir können ja nicht alles nebeneinander bestehen lassen, sondern es muss ineinander greifen. Wir brauchen Arbeitsaufteilung und dann aber auch Zusammenarbeitsfähigkeit zwischen Militärs, und das muss geplant werden. Ich glaube, dass eine europäische Armee nicht das Projekt ist, sondern die Organisation, dass nationale Armeen ineinander greifen. Das, glaube ich, ist ein Weg, der praktikabel, machbar und wünschenswert ist.
Der Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Christian Mölling, sieht in PESCO hingegen eher eine kleinteilige Unterstützungsinitiative der EU für einzelne Projekte, aber kein großes Konzept, das der militärischen und politischen Lage nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gerecht wird.
Die Frage ist, was unter veränderten sicherheitspolitischen Bedingungen tatsächlich von all diesen Sachen noch wichtig und wertvoll ist. Die Europäische Union, das sehen wir jetzt ja schon, wird sich verändern müssen. Sie wird viele neue Mitglieder aufnehmen müssen. Und dementsprechend wird sich auch die Sicherheits- und Verteidigungspolitik ändern müssen. Und da habe ich den Eindruck, denkt zurzeit irgendwie noch keiner drüber nach. Brüssel ist immer sehr auf Extrapolation der Politik, also das, was ich gestern gemacht habe, mache ich morgen auch, vielleicht ein kleines bisschen anders, aber bitte nicht zu wild. Darauf ist Brüssel gepolt, wie viele andere Organisationen auch. Und da hat die Revolution, die wir gerade in Europa im sicherheitspolitischen Bereich erleben, die hat noch nicht eingesetzt.
Abschreckung und sicherheitspolitische Kooperation finden derzeit in der Regel unter dem Schirm der NATO statt. Die weitaus meisten Experten sehen auf absehbare Zeit das Bündnis der Europäer mit den USA als unverzichtbaren Garanten der europäischen Sicherheit. Der Politikwissenschaftler Thomas Risse meint, dass sich die Europäer trotzdem selbst militärisch ertüchtigen müssten. Denn es sei absehbar, dass die USA mehr Ressourcen für die Eindämmung Chinas aufwenden würden. Und was, wenn in den USA Donald Trump wiedergewählt wird und sich aus dem westlichen Bündnis zumindest teilweise verabschieden will?
Schon aus diesem Grund, weil die Situation in der amerikanischen Innenpolitik so volatil ist, müssen wir sehen, dass wir in Europa stärker sicherheitspolitisch zusammenarbeiten. Das wird nur innerhalb oder mit der NATO geschehen können. Also sie werden nicht den sogenannten europäischen Pfeiler ausschließlich in der EU aufbauen können. Das dauert auch viel zu lange. Aber also spätestens die russische Aggression gegen die Ukraine muss uns ja deutlich gemacht haben, dass wir nicht auf Dauer sozusagen unsere Sicherheit von den Amerikanern bewerkstelligen lassen können.
Einer der Wege zur militärischen Selbstertüchtigung ist die Rüstungskooperation. Deutschland und Frankreich haben hier bereits zwei große Projekte im Auge. Das Luftkampfsystem Future Combat Air System, abgekürzt FCAS, und der künftige Kampfpanzer MGCS. In beiden Fällen verlangsamen Rivalitäten der beteiligten Industriepartner die Entwicklung. Dabei geht es um Zuständigkeiten, das geistige Eigentum an der neuen Technologie und um Exportfragen. Grundsätzlich sind sich beide Seiten einig, dass die Franzosen beim Kampfflugzeug die Führung innehaben und die Deutschen beim Kampfpanzer. Die Stärkung der militärischen und politischen Abschreckung in Europa wird wahrscheinlich nicht einem zusammenhängenden supranationalen Plan folgen. Dazu sind die historisch über Jahrhunderte gewachsenen politischen Kulturen der 27 EU-Mitgliedstaaten zu unterschiedlich. Koalitionen der Willigen werden sich formen und unterschiedliche Vorhaben vorantreiben. Rüstungskooperation, gemeinsame Waffenkäufe, gemeinsame Übungen, normierte Waffen, all dies trägt zu einem Europa der Abschreckung und Verteidigung bei. Ohne die Unterstützung der USA und das Bündnis in der NATO wird europäische Sicherheit zumindest mittelfristig nicht gewährleistet werden können. Da sind sich die meisten Experten einig. Jana Polierin ist der Ansicht, die Europäer müssten durchaus eine steilere Lernkurve zeigen.
Wenn wir auf den russischen Angriffskrieg schauen gegen die Ukraine, dann ist es so, dass ohne die amerikanischen Fähigkeiten die Ukraine heute kein souveränes Land mehr wäre. Es wäre für die Europäer nicht möglich gewesen, die Ukraine alleine so zu unterstützen. Und ich finde, dass das schon ein Weckruf auch sein sollte für uns Europäer, angesichts eben der Tatsache, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass in den Vereinigten Staaten immer ein so transatlantisch gesinnter Präsident wie Joe Biden im Amt sein wird. Und ich finde, deswegen sollte diese Erfahrung, die wir jetzt nicht nur im Krieg gemacht haben, sondern schon vorher, für uns eine Lehre sein.
Entscheidend werden nicht die politischen Formen und Institutionen sein, mittels derer sich die Europäer ertüchtigen. Entscheidend ist der politische Wille der europäischen Regierungen, dies zu tun. An den Ergebnissen werden sich auch Bundeskanzler Scholz und seine Regierungskoalition messen lassen müssen. Die Zeit drängt.
Die europäische Verteidigung ist nicht sehr europäisch, das ist ein Fakt und das ist in der aktuellen geopolitischen Lage natürlich ein ziemliches Problem. Die Frage ist allerdings, was muss hier passieren? Darüber habe ich mit Max Bergmann gesprochen, Direktor des Europa-, Russland- und Eurasia-Programms des CSIS, einem der wichtigsten amerikanischen Thinktanks in Sachen Außenpolitik. Er hat gerade ein umfassendes, sehr interessantes Papier veröffentlicht zur europäischen Verteidigung und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Hi Max.
Hallo, hi.
Herr Bergmann, wenn es nach dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron geht, da soll Europa ja unabhängiger werden in Verteidigungsfragen, auch unabhängiger von den USA. Und da sind sich zwar nicht alle EU-Mitgliedstaaten einig in dieser Meinung, aber auch in den USA herrscht da ja eine recht widersprüchliche Haltung zu. Da gibt es auf der einen Seite die permanente Forderung, mehr Geld für Verteidigung auszugeben. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch eine sehr große Sorge, dass Europa sich abwenden könnte. Können Sie diese etwas widersprüchliche Haltung erklären?
I think the first thing, at least from a US perspective, is we need to stop being paranoid.
Ich denke, die USA müssen aufhören, paranoid zu sein, was die Zusammenarbeit der Europäer und ihr Handeln als Europäer angeht. Diese Vorstellung, dass strategische Autonomie automatisch eine Entkopplung von USA und Europa bedeutet, ist einfach unrealistisch. Ein stärkeres Brüssel wäre sogar eigentlich sehr gut für Washington. Wir sehen das gerade in der China-Politik. Und wenn die Europäer anfangen würden, ihre Interessen als europäisch wahrzunehmen und nicht auf diese provinziellen nationale Art, dann würde das auch bedeuten, dass es einfacher wäre, geopolitische Ziele zu verfolgen. Aber es gibt natürlich Bereiche, für die die Europäer einfach kein oder zu wenig Geld ausgeben, weil die Vereinigten Staaten das eben tun. Zum Beispiel den Luftverkehr organisieren, um Truppen zu verlegen, oder die Luftbetankung. Die Europäer haben einige Kapazitäten, aber nicht genügend. Auch weil in Europa die einzelnen Verteidigungsminister die Prioritäten setzen, wird das Geld nicht unbedingt in Dinge investiert, die die europäischen Streitkräfte bräuchten. Die Vereinigten Staaten hingegen müssen aufhören zu sagen, wir wollen, dass Europa sich in der Verteidigung zusammenreißt. Und dann im nächsten Atemzug, aber bitte in der Art und Weise, wie wir es wollen, und sie sollten amerikanisch kaufen. Wir sind da sehr widersprüchlich. Es gibt nicht viel, was die Vereinigten Staaten zu befürchten hätten, wenn man versuchen würde, die europäischen Kräfte zu bündeln. Die EU ist stark mit den Vereinigten Staaten verbunden. Und die EU wäre stärker, auch ein besserer Partner für uns in der Welt. Wir müssen die Debatte der letzten Dekaden hinter uns lassen.
Aber das ist ja auch eine Tatsache, dass eine größere Eigenständigkeit der EU in Sachen Verteidigung auch Nachteile für die USA mit sich bringen würde. In Ihrem Papier erwähnen Sie ja die amerikanische Rüstungsindustrie, die ja in so einem Fall durchaus mit Verlusten zu rechnen hätte.
Ja, ich denke,
natürlich gibt es ein potenzielles Risiko für US-Rüstungsunternehmen, einen Teil des Marktzugangs nach Europa zu verlieren. Wenn die EU anfangen würde, mehr für die Verteidigung auszugeben und als eine Art Verteidigungsinvestor zu fungieren und, sagen wir mal, statt 1 Milliarde Euro pro Jahr zu investieren, 10 Milliarden oder 15 Milliarden zu investieren, dann würde man damit den europäischen Ländern einen Anreiz geben, auch Ausrüstung zu kaufen, die europäisch ist. Wenn der US-Kongress Geld fürs Pentagon oder den Kauf von Waffen bereitstellt, verlangt er fast immer, dass diese Waffen in Amerika gekauft werden. Wenn die EU eine stärkere Rolle in der Verteidigung spielt, dann wird die EU in Arbeitsplätze in Europa und in europäische Verteidigungsunternehmen investieren. Aber Verluste in diesem Geschäft wären aus US-Sicht zu verkraften. Denn was wir im Moment sehen, ist, dass die europäische Verteidigungsindustriebasis nicht nur nicht in der Lage ist, den Bedürfnissen der europäischen Streitkräfte gerecht zu werden, sondern auch nicht denen der ukrainischen Streitkräfte. Und das ist ein echtes Problem. Denn nehmen wir mal das Worst-Case-Szenario eines Kriegs mit China. Da wäre es durchaus gut, wenn wir uns an Europa wenden könnten, um dort Präzisionslenkraketen, Raketen, Schiffe und andere Dinge einzukaufen. Wir könnten also auch von einer stärkeren europäischen Verteidigungsindustriebasis profitieren. Für unsere Sicherheit wäre ein stärkeres Europa durchaus gut.
Okay, dann lassen Sie uns mal von einem Szenario ausgehen, dass die Haltung der USA sich hier tatsächlich ändert und sie ein größeres Interesse an einer integrierteren europäischen Verteidigungsgemeinschaft zeigen würde. Welche Mittel hätten denn die USA, die Europäer darin zu unterstützen oder so eine bessere Integration auch zu forcieren?
Well, this is where, in my view, I think the US has more influence in Europe when it comes to security than any other region in the world.
Meiner Meinung nach haben die USA in Europa, wenn es um Sicherheit geht, mehr Einfluss als in jeder anderen Region der Welt. Und ich denke, das ist auch mit einer der Gründe dafür, dass Europa zwar in vielen Sektoren zunehmend integriert ist, nicht aber in der Verteidigung. Die USA müssen hier ihren diplomatischen Ansatz ändern und sagen, wir möchten, dass sie mehr ausgeben für Sicherheit auf EU-Ebene. Und ich denke, das würde man in Brüssel und in der Wirtschaft durchaus begrüßen. Das würde auch die Haltung vieler osteuropäischer Staaten ändern, deren Schutz derzeit vollständig von den USA abhängt. Einer der Gründe dafür, warum es keine großen Fortschritte auf europäischer Ebene in Sachen Verteidigung gegeben hat, ist ja auch, dass wir diese Länder aufgefordert haben, sich genau dagegen zu wehren. Wenn wir nun aber sagen, unterstützt die Initiative, auf EU-Ebene mehr Geld für Verteidigung auszugeben, dann würde hier auch etwas passieren. Wir sollten die Europäer dazu bewegen, gleiche, kompatible Systeme zu kaufen und ihre Streitkräfte zu integrieren.
Auf der anderen Seite bedeutet mehr Geld ja nicht unbedingt eine bessere und integriertere europäische Verteidigung. Aber trotzdem, wenn man jetzt mal mehr Geld hätte und dieses Geld dann auch ausgegeben würde, was sollte denn dann damit passieren? Also wie sollte das ausgegeben werden und für was?
Ich denke, der Vorstoß von Brüssel, die EU-Länder dazu zu ermutigen, gemeinsam einzukaufen, ist der richtige Ansatz. Brüssel kann das auch forcieren und sagen, wenn diese zwei Länder Panzer brauchen, dann sollen sie das zusammen machen. Und wir bieten einen Rabatt von 15%. Das Problem ist, dass die EU nicht genug Geld hat. Es braucht hier eine wirklich große Initiative. Alle europäischen Militärs brauchen gerade eine Rekapitalisierung. Alle müssen neues Material kaufen, weil altes abgegeben wurde. Die EU könnte hier wirklich eine zentrale Rolle spielen bei der Identifizierung, welche gemeinsamen Investitionen gerade von entscheidender Bedeutung wären. Die EU könnte Lücken identifizieren und den Kauf von Ausrüstung unterstützen, die fehlt. Zum Beispiel Transportflugzeuge, mit denen europäische Streitkräfte transportiert oder auch Europäer evakuiert werden könnten. Und dann gibt es noch so eine Überzeugung, die die NATO und auch Jens Stoltenberg meiner Meinung nach dringend aufgeben sollten, dass die EU kein eigenes Militärkommando haben sollte. Es ist ja durchaus vorstellbar, dass die EU auch mal außerregionale Krisenreaktionsoperationen in Afrika durchführen muss, zum Beispiel. Und dann verfügt die EU nicht über eine eigene Kommandozentrale, die dafür aber erforderlich wäre. Ohne so eine Befehlskapazität sind Missionen teuer und nicht sehr erfolgreich. Auf diese Punkte sollte man sich meiner Meinung nach also konzentrieren. Aber dafür muss man in jedem Fall mehr Geld investieren.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sehen Sie ja eine engere Verteidigungskooperation in der EU immer als einen Pfeiler innerhalb der NATO. Aber gerade klang das jetzt durchaus auch so, als hätten Sie so etwas wie europäische Streitkräfte im Blick. Wie muss ich das verstehen?
Yeah, so I think the notion of a European army, I think first off is like,
ich denke, eine europäische Armee wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Wir sprechen heute davon, dass die französischen, polnischen, deutschen und slowenischen Streitkräfte zusammenarbeiten können. Dass die EU ihnen militärische Mittel zur Verfügung stellt, die es ermöglichen, gemeinsam zu kämpfen. Die NATO sollte einen europäischen Pfeiler innerhalb der NATO stärken. Davon haben die NATO und die USA bisher aber aktiv abgeraten, was zum Teil daran liegt, dass die NATO eine Bürokratie ist. Aber auch, weil diejenigen, die in der US-Regierung wirklich zu Europa arbeiten, nicht viel über die europäische Sicherheit nachgedacht haben. Wenn man der Rhetorik unserer hochrangigen Politiker folgt, scheint es ja durchaus gewünscht, dass Europa in der Lage ist, Dinge zu tun. Da reicht es aber nicht, sich nur auf die Verteidigungsausgaben zu konzentrieren. Denn wenn 25 europäische NATO-Länder in den nächsten Jahren alle etwas mehr für die Verteidigung ausgeben, wäre das zwar gut, aber es würde die NATO nur geringfügig stärken. Es wird keinen entscheidenden Unterschied machen. Was wir uns wünschen sollten, ist, dass die Europäer gemeinsam genug ausgeben, um tatsächlich eine leistungsfähige Kampftruppe zu haben, die in der Lage ist, Russland abzuschrecken. Im Moment bleibt die EU weit unter ihrem Potenzial, weil die europäischen Streitkräfte von nationalen Streitkräften organisiert werden.
Sie haben sich in Ihrem Papier und auch in Ihren Podcasts ja viel mit den Hürden beschäftigt, die es zu überwinden gibt, wenn man denn die europäische Verteidigung auf solide Füße stellen wollte. Ein Punkt, den Sie da immer erwähnen, ist die Schuldenbremse und auch der Stabilitätspakt. Können Sie das mal ausführen?
Ja, so when the German government is pushing a line that wants a return to a very rigid Stability and Growth Pact.
Wenn die deutsche Regierung eine Linie vorantreibt, die eine Rückkehr zu einem starren Stabilitäts- und Wachstumspakt bedeutet, heißt das, dass Länder wie Spanien sofort damit beginnen müssten, Haushaltskürzungen vorzunehmen, um ihre Defizite zu reduzieren. Dann besteht keine Aussicht, dass die europäischen Länder ihre Verteidigungsausgaben erhöhen werden. Denn Politiker werden nicht Sozialleistungen kürzen, um die Verteidigung zu finanzieren. Trotz dieses Krieges. Meiner Meinung nach ist das etwas, von dem die Vereinigten Staaten überhaupt keine Ahnung haben. Wir sollten Deutschland fragen, warum es auf diesen strengen Stabilitäts- und Wachstumspakt drängt, der keine Ausnahmen für die Verteidigung zulässt. Denn das wird im Wesentlichen zu einem Rückgang der Verteidigungsausgaben führen. Ein Argument, das auch Italien vorbringt und das noch deutlich stärker zur Sprache kommen sollte. Europa hat viel, worin es investieren sollte. Öffentliche europäische Güter sind eine reale Sache. Und ich denke, dass die Europäer im Moment danach fragen. Da sollte man nicht zurückkehren zu den gescheiterten politischen Maßnahmen des letzten Jahrzehnts, indem man sich auf Sparmaßnahmen konzentriert hat, die letztendlich zu einer Depression Griechenlands geführt haben und zum Schrumpfen der europäischen Wirtschaft, zumindest im Verhältnis zu der der Vereinigten Staaten.
Nationale Eigeninteressen, die gilt es also bis zu einem gewissen Grad zu überwinden. Da hat die EU ja durchaus Erfahrung darin, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Landwirtschaftspolitik anschaut. Für die Verteidigung könnte das ja auch ein Vorbild sein, oder?
Then when it comes to the common agricultural policy, I think that what it essentially did was incentivize farmers to become part of a single market.
Im Wesentlichen hat die gemeinsame Landwirtschaftspolitik dazu geführt, einen Anreiz für Landwirte zu schaffen, Teil eines Binnenmarktes zu werden, weil es eben keinen gemeinsamen Markt geben kann, wenn die Landwirtschaft geschützt wird. Jeder wusste, dass das politisch heikel war, weswegen man die Landwirte mit Geld unterstützt hat. Es mussten Anreize für den Agrarsektor geschaffen werden. Und ich denke, das Gleiche gilt auch für den Verteidigungssektor. Die nationalen Verteidigungsbürokratien, egal ob in Berlin oder Paris oder in irgendeiner anderen europäischen Hauptstadt, wollen Geld in ihren eigenen Ländern investieren. Die Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern ist schwierig und herausfordernd. Und deshalb müssen Anreize geschaffen werden, um die Hürden für eine stärkere Zusammenarbeit abzubauen. Das ist das eine. Das andere ist, Vorschriften müssen harmonisiert werden, so etwas wie Beschaffungsrichtlinien und Verfahren. Wenn die Niederländer zum Beispiel ein gepanzertes Fahrzeug haben wollen, in dem der Kaffeetassenhalter auf der linken Seite ist, statt wie im deutschen Fahrzeug auf der rechten, dann kaufen sie nicht gemeinsam. Das ist ein Problem. Die Europäer sollten ihre Beschaffungen harmonisieren. Nicht nur in der Prioritätensetzung, sondern auch in den Systemen, die sie kaufen. Die EU könnte hier aus regulatorischer Sicht eine große Rolle spielen. Dafür muss sie aber, wie in der Landwirtschaft, Geld einsetzen. Das wird von entscheidender Bedeutung sein, damit Länder stärker zusammenarbeiten.
Thank you so much.
Thank you so much.
Max Bergman war das, Direktor des Europa-, Russland- und Eurasia-Programms des US-amerikanischen Thinktanks CSIS. Und damit, mit seinen Einschätzungen, endet diese Weltzeit und auch unsere Reihe zur Europäischen Union, die wir diese Woche ja aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet haben. Falls Sie die anderen Podcasts zu europäischen Werten, dem Bahnverkehr auf dem Kontinent oder auch Nationalismen und Regionalismen noch nicht gehört haben, dann lege ich Ihnen diese Folgen besonders ans Herz. Wir freuen uns über Ihr Feedback oder auch Sternchen im Podcatcher Ihrer Wahl. Ich bin Katja Bigalke und ich danke für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.